Glaube, der durch die Decke geht, das ist unser Thema heute Morgen. Ich wäre persönlich gerne dabei gewesen, damals in Kapernaum, als Jesus in einer vollen Bude mit Menschen zusammen unterwegs war und ihnen Reich Gottes erklärt hat und wie er in die Augen der Menschen geschaut hat, um zu sehen, wie sie darauf reagieren. Jesus redet zu Leuten mit einer Power in der Stimme, die Menschen nicht neutral lassen kann. Jesus handelt, er heilt einen Gelähmten und die Menschen strahlen teilweise Skepsis aus, teilweise Bewunderung, Beifall, Kontroverse, Entsetzen, Tumult. All dieses mischt sich zusammen in der Begegnung mit Jesus damals in Kapernaum. Wenn Jesus auftritt, wenn er Menschen begegnet, wenn er in der Kraft Gottes unterwegs ist und redet, dann können wir nicht indifferent bleiben. Wir müssen Stellung beziehen in der Begegnung mit Jesus. Ich lese einen Text aus Markus 2, der uns deutlich macht, wie der Glaube durch die Decke geht. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Es sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Da versammelten sich so viele Menschen bei ihm, dass kein Platz mehr war, nicht einmal vor dem Haus. Während er ihnen das Wort Gottes verkündete, wurde ein Gelähmter gebracht. Vier Männer trugen ihn. Sie wollten mit ihm zu Jesus. Doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Da deckten sie das Dach über der Stelle ab, wo Jesus sich befand, und machten eine Öffnung, durch die sie den Gelähmten auf seiner Matte hinunterließen. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Einige Schriftgelehrte, die dort saßen, lehnten sich innerlich dagegen auf. Wie kann dieser Mensch es wagen, so etwas zu sagen, dachten sie. Das ist ja Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben außer Gott. Jesus hatte in seinem Geist sofort erkannt, was in ihnen vorging. Warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in euren Herzen, fragte er sie. Was ist leichter, zu einem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher. Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte: Ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm seine Matte und ging vor den Augen der ganzen Menge hinaus. Alle waren außer sich vor Staunen. Sie priesen Gott und sagten: Sowas haben wir noch nie erlebt. Versteht ihr, warum ich dabei sein möchte? Ich möchte Dinge im Unterwegssein mit Jesus erleben, die ich noch nie gesehen, noch nie erlebt habe, die mich ins Staunen versetzen. Danach sehne ich mich, danach sehnt sich mein Glaube. Ich möchte anhand von drei Gedankengängen euch mit hineinnehmen in diesen Text. Der erste Gedankengang: Jesus-Begegnungen sind Heilungsmomente. Dann, wenn wir Jesus begegnen, werden wir heil. Die Bude war gerammelt voll, damals in Kapernaum, in dem Haus, wo Jesus unterwegs war. Und genau das machte seine Mission aus, mit Menschen zusammen zu sein, ihnen zu begegnen und Reich Gottes zu erklären. Vielleicht hat sich bei Jesus immer wieder im Laufe der Zeit so ein mulmiges Gefühl auch eingeschlichen, weil er genau wusste, das sind nicht nur gutgläubige Menschen, das sind nicht nur Leute, die mich offenherzig aufnehmen, das sind auch immer wieder potenzielle Kritiker unter den Zuhörern, den Zuschauern, die es nicht gut mit mir meinen, die mich kritisch empfangen. Und er sieht das in ihren Augen, wie die Leute auf ihn reagieren. Und er hat sich vielleicht in Kapernaum gedacht, damals mal sehen, wie das heute ausgeht. Jesus ist da, in seiner Heimatstadt, Kapernaum, Ort des Trösters genannt. Dort kannte man ihn von klein auf, ein Sohn der Stadt. Und das ist immer wieder was Besonderes, wenn jemand, der bekannt ist, zurückkehrt in sein eigenes Heimatdorf, in seine eigene Heimatstadt. Die Leute wussten, dass Jesus unterwegs war, einerseits Zustimmung geerntet hatte, aber auch mit sehr viel Widerspruch unterwegs war und sein Agieren, sein Handeln, sein Reden Widerspruch ausgelöst hatte. Da, wo Menschen begegnen, werden sie geheilt. Die Ausstrahlung Jesu, seine Nähe, bewirken, dass ich mich öffne, dass ich seinen Worten zuhöre, dass ich mein Herz aufmache, meinen Kopf, dass ich bereit werde, neue Gedanken zu denken, mich herausfordern zu lassen. Und das ist ein Heilungsmoment, wenn das geschieht. Schuld einzugestehen ist ein Heilungsmoment. Ehrlich zu werden, mein Inneres wird heil in der Jesusbegegnung. Jesus nutzt, wie sehr oft, die Gelegenheit, Wort Gottes zu verkündigen. Was bedeutet das für ihn? Jesus war unterwegs, um Reich Gottes, um die Herrschaft Gottes auszubreiten, um das zu erklären. Wort Gottes zu verkündigen. Und wenn dieses Wort der Weite vom Reich Gottes auf meine engen Gedanken trifft, auf meine Wirren, auf meine fragenden Gedanken, auf das Wohin, auf das Warum, auf das Nicht-Wissen, wo es lang geht, dann kann in dieser Begegnung die Einsicht wachsen und neue Orientierung entstehen. Neuorientierung ist Heilung in der Begegnung mit Jesus. Die pure Neutralität, mal schauen, ich gucke mir das mal an, ohne irgendwo mich persönlich da involviert zu sehen, das geht in der Begegnung mit Jesus nicht. Jesus kann man nicht neutral begegnen. Er verwandelt die neutrale Neugier in einen Moment der Entscheidung, für oder gegen ihn. Die echte Begegnung mit Jesus wird uns immer wieder verändern, herausfordern. Es reicht nicht, Jesus einfach zu kennen. Es reicht auch nicht aus, Jesus zu bekennen im Glauben. Der bekannte Glaube ist kein Glaube, der durch die Decke geht. Der Glaube, der durch die Decke geht, entsteht, wenn ich mich herausfordern lasse, zum neuen Denken, zum neuen Handeln, auf neue Wege zu gehen, die aus der Begegnung mit Jesus entsteht. Jesus möchte Nachfolger, engagierte Leute, die in seinen Spuren Zeichen der Herrschaft Gottes setzen. Eine Herrschaft, die er in Worte gefasst hat und die er durch sein Leben praktiziert hat, ausgestrahlt hat. Unter den Leuten, die sich in diesem Haus damals in Kapernaum befanden, waren Kritiker, die es lediglich darauf abgesehen hatten, Jesus bei einem theologischen Patzer zu erwischen. Ich glaube, diese Leute gibt es auch heute in Gemeinden, die so gucken mit einem schrägen Kopf und gucken, was der Prediger da vorne so vom Stapel lässt, ob man das so mittragen kann, ob man da einen Haken hintermachen kann oder ein großes Fragezeichen dahinter. Die Leute damals haben darauf geachtet, ob das, was Jesus sagte, mit dem Gesetz des Mose übereinstimmte, mit den Botschaften der Propheten des Alten Testamentes, ob es in ihre theologische Auffassung und Interpretation der alten Schriften passte. Jesus kannte diese Zeitgenossen zu Genüge und er fordert sie durch seine Worte heraus. Auch das sind Momente der Heilung, wenn wir Jesus die Chance einräumen, dass latente Nörgelei sich verwandelt in eine entschlossene Entscheidung, die konstruktiv ist, die nach vorne weist. Herausfordernde Worte heilen uns von der eigenen Selbstgewissheit, von der Unentschlossenheit. Sie heilen uns von festen theologischen Positionen, von Überzeugungen, von Denkschemata, mit denen wir groß geworden sind, die für uns gelten. Unumstößlich. Wenn Jesus predigt, dann entsteht immer Weite. Dann sieht man es förmlich, dass die Augen Jesu groß werden, wenn er von dem Reich Gottes spricht, von dem Reich seines Vaters, von seiner Herrschaft, die er verkörpern möchte. Und er hofft sich, dass unsere Augen groß werden, dass sich die Hände ausbreiten und dass wir die Weite umarmen, wenn Jesus Reich Gottes predigt. Und das ist Heilung, wenn unser Blick, unser Herz, wenn unsere Gedanken weit werden. Die Worte der Weite, die das Reich Gottes beinhaltet, die geben mir Mut, selbst den Mut, bis an die Grenzen zu gehen, Extremes zu erleben und gerade dort die intensive Nähe Gottes zu erleben. Jesus spricht Worte der Vergebung, dir sind deine Sünden vergeben. Und wenn das Herz leicht wird, das ist Heilung pur. Jesu Worte heilen von der Blockade meiner Schuld. Sie sind einfach befreiend. Das ist das Erste, was ich feststelle. Und das ist die Grundlage für einen Glauben, der durch die Decke gehen kann, dass wir uns der Begegnung mit Jesus stellen, herausfordern lassen, uns heilen lassen. Im Gedanken, in der Zukunftsperspektive von dem, was unser Leben ausmacht. Jesus-Begegnungen sind Heilungsmomente. Der zweite Gedankengang ist dieser famose Glaube, der durch die Decke geht. Der Bibeltext zeigt uns nicht nur den redenden Jesus, nicht nur die zuhörende, die zuschauende Menschenmenge in diesem Haus. Neben dem Phänomen der heilenden Jesus-Begegnung wird etwas sichtbar, was man eigentlich nicht sehen kann. Glaube. Glaube, der aus der Tiefe des Herzens kommt. Glaube, der berührend ist. Glauben, der motiviert. Das kann man nicht mit Augen sehen. Das muss man spüren. Der Glaube, der aus der Tiefe des Herzens kommt, wie ein Lamastrom, der sich Raum verschafft aus dem Erdinneren, der explodiert, ohne Schaden anzurichten, der fasziniert, der kraftvoll sichtbar wird. Aus dem Hintergrund, am Rande dieser Szene im Haus und um dieses Haus herum, hat sich eine kleine Gruppe von Menschen auf den Weg gemacht. Langsam. Sie können nicht schneller, denn diese vier Leute transportieren einen Gelähmten. Und sie können nicht im Eiltempo nach Kapernaum ziehen. Und als sie ankommen, merken sie, da ist kein Platz mehr. Für uns gibt es kein Durchkommen mehr. Sie haben sich danach gesehnt, nach dieser Jesus-Begegnung, Jesus zu treffen, ihm den Gelähmten vorzustellen. Und jetzt stellen sie fest, die Bude ist gerammelt voll. Hier gibt es keinen einfachen Zugang. Sie sind spät dran. Sie sind zu fünft. Angehörige bringen diesen Gelähmten auf einer Trage. Und der Text erlaubt uns, dieses Wort Lähmung möglichst weit zu fassen. Als Menschen sind wir umfänglich paralysiert, nicht nur körperlich. Mal betrifft das den Körper, mal sind wir paralysiert, was unsere Seele angeht, was unsere Gedanken angeht. Wenn wir mit der Schuld unseres Lebens nicht mehr alleine klarkommen, sind wir paralysiert, sind wir wie gelähmt. Wenn wir nicht mehr gehen können, wenn wir nicht mehr klar denken können, sind wir paralysiert. Und in solchen Situationen brauchen wir Menschen, die sagen, leg dich auf diese Trage, wir tragen dich zu Jesus, wir bringen dich zu dem Ort, wo Heilung passieren kann. Jesus reagiert auf diese Szene. Und er zeigt das später, dass er diese Not, dieses Gelähmtsein auch als etwas Umfassendes, wir sagen in der Missionstheologie etwas Holistisches, etwas Ganzheitliches wahrgenommen hat. Die Leute, wie gesagt, stellen fest, hier gibt es kein einfaches Durchkommen. Doch sie geben nicht auf. Das ist das Geheimnis echten Glaubens, nicht aufzugeben. Und sie gehen durch die Decke. Wie ist das möglich? Es ist die feste Zuversicht, dass in der Begegnung mit Jesus etwas Neues aufbrechen, etwas Neues, etwas Heilvolles entstehen kann. Deshalb verlieren sie nicht den Mut. Und diese Überzeugung entwickelt in ihnen Kreativität, einen starken Willen, Hindernisse zu überwinden. Und die Freunde entschließen sich auch dazu, die Krankheit ihres Bekannten, ihres Freundes nicht länger vor der Öffentlichkeit zu verstecken. Nicht ihn nur zu Hause zu pflegen oder irgendwo an einer Straßenkreuzung abzusetzen, damit er ein paar Kröten einsammeln kann, damit er so über die Runden kommt. Sie schicken den Kranken, den Gelähmten nicht in den Staub der Straße oder in eine Grotte am Rande des Dorfes, so wie das damals üblich war, Menschen sozusagen auszusondern, die unheilbar krank waren, mit denen man als Gemeinschaft, als Mehrheitsgesellschaft nicht in Kontakt kommen wollte. Sie schleichen sich heran, vom Rand ins Zentrum. Da landen sie bei Jesus. Aus der Abschottung ins Rampenlicht. Krankheiten, die wir erleben, die uns betreffen, sind alles Zeichen der Vergänglichkeit. Sie sind Zeichen des Todes mitten im Leben. Sie gehören da hinein, mitten ins Leben, nicht an den Rand. Keiner von uns hat ein einklagbares Recht, immer gesund zu sein. Keiner von uns kann das einklagen, dass wir körperlich unversehrt bleiben, dass Wohlstand und Glück uns begleiten, bis wir unsere Augen schließen. Das Leben bleibt immer ein Risiko, ob in Corona-Zeiten oder auch nicht. Das Leben ist ein Risiko und es ist geprägt von der Gnade, von dieser starken Hand Gottes, die unser Leben hält von Anfang bis zum Ende. Und in dieser Spannung sind wir ausgesetzt mit unserer Existenz. Wir leben unser Leben in dem Bewusstsein, dass er, der große Gott, es uns gegeben hat und es wieder nehmen kann. Das bedeutet aber auch, dass wir trotz aller Schwierigkeiten in unserem Leben, trotz aller Ängste und Befürchtungen uns geborgen wissen können mit unserer gesamten Existenz in dieser starken Hand Gottes, der unser Leben gewollt hat, über Krankheit und Tod hinaus. Und der die Hand der Gnade nicht entzieht. Und die Freunde suchen genau diese Gnade in der Gegenwart Jesu. Ihr Glaube sehnt sich nach einem heilenden Jesus-Moment. Das macht sie erfinderisch. Es ist die Sprache des Glaubens, der durch die Decke geht. Alles versuchen, ringen, bis an die körperlichen und seelischen Kräfte, bis sie zu Ende sind, bis nichts mehr geht. Und damals waren die Häuser relativ flach gebaut. Wir kennen das aus Mali, Lehmhäuser, flache Dächer. Außen eine Außentreppe und die Leute sagen, okay, wenn es nicht durch Türen und Fenster geht, dann klettern wir eben diese Außentreppe hinauf, steigen auf dieses Dach und sie haben sich irgendwo eine Hacke besorgt oder die decken das Dach auf jeden Fall auf. Die Schindeln, die Tonziegeln, der Lehm, das Holz, was auch immer sich als Bedeckung dort vorgefunden hat, sie decken es ab, graben ein riesiges Loch, sodass es ihnen möglich wird, den Kranken mit dieser Trage hinabzulassen. Es lohnt sich, solchen Glauben zu erbitten. Glaube, der sich durchgräbt. Glaube, der auf das Dach steigt. Glaube, der kreativ ist. Ein Glaube, der nicht aufgibt. Ein Glaube, der hinderliche Menschenmassen ignoriert. Der neue Wege findet. Der mutig ist. Der mit allem Chaos dieser Welt die Nähe Jesus sucht. Das ist Glaube. Der Glaube, der durch die Decke geht, er glaubt auch für andere, die nicht mehr glauben können. Auch wenn Jesus uns vor langer Zeit diesen Glauben geschenkt hat und uns in seiner Gnade begleitet, es gibt Momente, da entkleidet dir dein Glaube und du merkst, Glaube ist immer ein Geschenk, es ist nichts Aktives, was ich in Händen habe. Und es gibt Momente, wo du Menschen brauchst, die für dich glauben, die an deinen Platz treten. Er trägt die, die nicht mehr laufen können. Er packt kraftvoll zu, wo die Kräfte des Nächsten erlahmt sind. Es ist der Glaube, der selbst in Corona-Zeiten keine Angst hat vor menschlicher Nähe und kranken Menschen die Hände auflegt und um Heilung bittet. Es ist der kraftvolle Glaube, der nachfragt, der dabei bleibt, der am Elend und an der Ohnmacht dabei bleibt, der beständig nachfragt, der die Hoffnung nicht entzieht, der geistlich begleitet, kontinuierlich. Es ist der Glaube der anderen, der uns vor die Füße Jesu legt. Das ist das Geheimnis des Glaubens, der durch die Gänge geht. Nicht ein Glaube, der sich verselbstständigt und den Ausweg nach oben sucht, sondern genau umgekehrt. Der von oben kommt, aus einer Situation, aus einem Gefühl der Ohnmacht, der sich unerbittlich Zugang verschafft zu Jesus und letztlich vor den Füßen Jesu landet. Das ist Glaube, der von oben nach unten durch die Decke geht. Das ist ein großes Geheimnis. Wir haben es nie im Griff. Wir lernen es. Wir werden immer noch Glaubende. Ein dritter Gedankengang: Jesus hilft in dieser Situation. Er hilft kraftvoll und ganzheitlich. Jesus schaut sich um. Er sieht nicht nur die Menschen, die ihm sozusagen auf Augenhöhe begegnen, die um ihn herum stehen, sondern er schaut nach oben. Was sieht Jesus? Ein großes Loch in der Decke. Er sieht vier Gesichter darin: staubig, verschwitzt, ängstlich, hoffnungsvoll. Und Jesus nimmt diesen herunterrieselnden Dreck wahr, den Staub, die Krümel, die auf sein Gewand purzeln. Jesus sieht eine Gruppe von Menschen, die sich voll und ganz für das Wohlergehen eines Mitmenschen einsetzen. Diese Szene nimmt Jesus wahr. Jesus sieht diese Gesichter, aber er sieht vor allen Dingen das, was wir normalerweise nicht sehen können, nämlich den Glauben. Jesus hilft kraftvoll und ganzheitlich. Er bestimmt die Reihenfolge des Handelns. Da kommt ein Gelähmter auf einer Trage herunter, wird heruntergelassen und landet vor seinen Füßen. Was würden wir als erstes machen? Natürlich würden wir versuchen, empathisch wie wir sind, uns in die Lage der Freunde zu versetzen, in die Lage des Gelähmten und sagen, was braucht er jetzt am meisten? Wir würden bedürfnisorientiert denken. Und das erste Bedürfnis, was es hier zu stillen gilt, ist, den Mann gesund zu machen, diese Person. Das erwartet er, oder? Aber was tut Jesus? Er sieht ihren Glauben, er spricht zu dem Gelähmten: Mein Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Jesus bestimmt die Reihenfolge seines Handelns. Er ist souverän. Bedürfnisse hin, Bedürfnisse her. Jesus sieht zunächst das, was die Außenstehenden, was selbst vielleicht die Freunde nicht wahrgenommen haben, nämlich die zerbrochene Seele dieses Gelähmten, diesen bewegungslosen Körper. Und er spricht zunächst das erlösende Wort: Deine Sünden sind dir vergeben. Warum tut er das? Warum wählt er diese Reihenfolge? Er tut es nicht, weil er eine festgelegte Priorität hat. So wie die konservativen Missionswissenschaftler, die sagen, Evangelisation, also die Predigt der Gnade und der Aufruf zur Sündenvergebung, der Zuspruch der Sündenvergebung hat immer Vorrang vor der barmherzigen Tat. Das sind Diskussionen, die führen wir seit Jahrzehnten. Jesus ist da nicht kategorisch festgelegt. Er hat keine festgelegte Priorität. Ist Heil wichtiger als Heilung? Hat Evangelisation Vorrang vor dem sozialen Engagement? Wenn Jesus also diesem Menschen, diesem Gelähmten als erstes die Sünden vergibt, dann auch nicht deshalb, weil er damit signalisieren möchte, der Gelähmte hat eine riesige Schuld auf sich geladen, als er noch gesund war, und diese Krankheit ist eine Folge dieser Schuld, also muss ich erst diese Schuld erstmal aus seinem Leben herausbeten und ihm die Sündenvergebung zusprechen. Jesus guckt die gesamte Existenz an und er signalisiert dem Gelähmten: In meinen Augen bist du gut. Komm so, wie du bist. Mach dir keine Sorgen, mach dir keine Gedanken. Du darfst deine Rolle im Leben neu finden. Dein Lebensschicksal ist von mir getragen, mit allen Facetten. Wir hätten vielleicht erwartet, dass Jesus zunächst seine heilende Hand auf ihn legt, das offensichtliche Elend zunächst angeht, prioritär behandelt, die Krankheit beseitigt und sich dann dieser geistlichen Dimension zuwendet. Sündenvergebung. Akzeptieren wir es in unserem Leben, dass Jesus die Reihenfolge eigenständig, souverän festlegen kann, wie er in unserem Leben handelt. Er legt die Reihenfolge fest. Und er enttäuscht uns trotzdem nicht. Er ist souverän in seiner ganzheitlichen Zuwendung zu uns Menschen. Und das, was Jesus tut, was er sagt, was er zuspricht, ist nicht jedem recht. Und Jesus, vielleicht macht er es bewusst, aber sein Reden und sein Handeln provoziert die dabeistehenden Theologen, die ihn kritisch beäugen. Ist diese Provokation gewollt? Manchmal habe ich den Eindruck, ja, wenn ich mir die Evangelien durchlese, dass Jesus bewusst auch gerne an Stellen provoziert, wo er etwas deutlich machen möchte. Jesus nimmt auf jeden Fall diese Kritik in Kauf. Wer Sünden vergibt, einfach so, der begeht Gotteslästerung. Das kann kein Mensch sich anmaßen, das kann nur Gott. Und es wird Zeit, dass die Leute damals begreifen, dass wir heute begreifen, dass wir heute als Zeitgenossen begreifen, dass in Jesus Gott selber Mensch geworden ist und dass der das darf, Sünden zu vergeben. Er hat die Autorität dazu. Er hat die Vollmacht, im Namen des dreieinen Gottes Sünden aufzudecken und uns Sündenvergebung zuzusprechen. Gott kommt in Jesus zum Menschen. Er vergibt einfach so, ohne Vorleistung. Diese Gnade kommt von oben, durch diese Decke, zu dem einzelnen Menschen. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein, fragen die Kritiker. Und Jesus nimmt diese Kritik auf. Er ahnt, was in den Herzen, in den Köpfen der Leute vor sich geht. Er antizipiert sozusagen dieses kritische Denken der Leute, die da herumstehen. Und er fragt provokant, was ist denn eigentlich leichter in euren Augen? Zu den Blinden zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen, steh auf, du Gelähmter, du, der du unfähig bist, dich zu bewegen, steh auf, roll deine Trage, deine Matte zusammen und geh umher, geh nach Hause. Als Jesus diese Frage stellt, ist es ganz still geworden in diesem Raum, in diesem Haus. Die Schriftgelehrten sehen Jesus an und sagen kein Wort. Und er ergreift erneut die Initiative. Das klingt so ein bisschen nach Rechtfertigung. Aber Jesus stand ja permanent in einer herausgeforderten Situation, in einer kritischen Situation. Und deshalb sagt er, damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, spricht er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, hebe dein Bett auf und geh heim. Diese Vollmacht wird sichtbar durch diese Heilung. Sie demonstriert die Vollmacht Jesu. Was passiert eigentlich mit diesem Mann, der da auf der Trage liegt, zu den Füßen Jesu, der versucht vielleicht seine Augen zu bewegen und er nimmt wahr, er kann eigentlich nur bis zu den Knien schauen, ja, er kann den Menschen nicht in die Augen schauen, aber er nimmt die Szenerie aus einer ganz bizarren Situation wahr. Was geschieht mit ihm? Hin und her wandern seine Blicke zwischen Jesus und seinen Kritikern. Und er macht sich langsam bewusst, was hier passiert. Jesus muss die ganze Zeit gespürt haben, was in mir vorgeht. Hier auf dem Boden, zu seinen Füßen. Er beugt sich zu mir herunter. Seine Augen treffen auf meine Augen. Sein Gesicht berührt meinen Blick. Und seine Augen strahlen. Sie sind weit, geprägt von der Weite des Reiches Gottes, von Hoffnung, von Barmherzigkeit. Sie schauen mich an. Seine Augen strahlen. Sie strahlen Liebe und Zuwendung aus. Und das führt dazu, dass sich in mir alle Anspannungen, alle Erwartungen lösen, dass ich gelassen werde in der Gegenwart Jesu. Mein Sohn, sagt er zu mir, mein Kind, ich spüre, wie sich in meinem Inneren etwas Bahn bricht. Jesus, der Sünden vergeben kann, der es mit den Kritikern aufnimmt, der Sohn des Allmächtigen, er schaut mich an. Und sein Blick verschafft mir Freiheit in meinem Inneren. Und die folgenden Worte fahren dem Gelähmten durch die Knochen, die so schwach da herumliegen, die er nicht bewegen kann. Steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Geh heim. Und ich? Ich zögere einen Moment und ich wage es, weil ich daran glaube. Ich stehe auf. Ich bin fassungslos, sprachlos. Und langsam begreife ich, in meinem Leben, in meinem Körper ist gerade ein Wunder passiert. Noch etwas unsicher auf den Beinen hebe ich meine Trage auf, ich gehe hinaus. Die Leute machen mir von sich aus Platz. Sie stehen Spalier, immer noch mit offenen Augen, stumm, einfach die Szenerie beobachtend. Sie machen mir Platz, ich kann frei herausgehen und nach Hause gehen. Schritt für Schritt. Ich gehe heim. Was geschieht? Die Menschen verlieren ihre Fassung. Sie sind fassungslos. Und das ist gut so. Wenn wir in der Nachfolge Jesu Neues erleben, Dinge, die wir uns nie vorstellen konnten, die wir vielleicht noch nie geglaubt haben, dass wir diese plötzlich erfahren und sie uns fassungslos machen. Wenn wir unsere Fassung verlieren, kann Glaube entstehen, der durch die Decke geht. Neues kann Raum gewinnen. Menschen werden belebt und in Bewegung gebracht, ob Freunde oder Kritiker. Sie alle entsetzten sich. Sie priesen Gott und sprechen: Wir haben so etwas noch nie gesehen. Meine Lieben, das wünsche ich mir. Ich wünsche mir einen Glauben, der Dinge erlebt, die er noch nie gesehen hat. Ich sehne mich danach. Wenn Jesus vollmächtig redet, dann verschlägt es uns die Sprache. Wir sind ganz Ohr, weil wir merken, es ist gut, den Mund zu halten, wenn Jesus spricht. Und dass dieses vollmächtige Wort, diese Weite vom Reich Gottes aufzunehmen. Wenn er kraftvoll handelt, dann reiben wir uns ungläubig die Augen. Und am Ende stehen wir auf. Wir stehen auf. Wir legen die Hilfsmittel ab. Wir gehen eigenständig. Wir stehen auf und sprechen Menschen im Namen Jesu Vergebung ihrer Sünden zu. Wir stehen auf, legen mutig Kranken die Hand auf und bitten Jesus, dass er sie heilt. Wir stehen auf mit einem neuen Blick für Jesus, für unser Leben, für unsere Perspektiven, für die Räume, für die ewigen Zeiten unseres Lebens. Das schenkt Jesus uns in der Begegnung mit ihm. Es sind Momente der Heilung, die uns vorbereiten, dass wir einen Glauben entdecken können, der durch die Decke geht. Aber letztlich nicht nach oben, nicht oben irgendwo landet, zu Höhenflügen ansetzt, sondern immer ein Glaube, der letztlich vor den Füßen Jesu landet. Da gehören wir hin. Und da spricht Jesus uns Vergebung zu, Heilung zu, und er mobilisiert uns, sodass wir aufstehen können und durch diese Zeiten gehen können, um diese Hoffnung auszustrahlen. Gott schenke uns diesen Glauben, der durch die Decke geht. Amen.